So, wir machen jetzt weiter mit der Geschichte der digitalen Medien für zwischen 1960 und 1972. Jetzt wieder klarer getrennt nach Technik, Kultur und Spielegeschichte. Die Technikgeschichte haben wir ja, wir haben ja uns im Prinzip das verlassen, als die Mainframes kommerzialisiert wurden, 1950. Miniaturisiert wurden, wenn Sie so wollen. Sie erinnern sich vielleicht noch an diese großen Schränke. Was wir jetzt Ende der 50er haben, ist der Einzug der Minicomputer. So hießen die wirklich. Man nannte sie Minicomputer, weil sie nur zwei Kühlschränke groß waren. Und hier sehen Sie den Computer inklusive der gesamten Peripherie. Also hinten diese vier Kühlschränke, das sind Speichermedien. Das ist einfach nur, das sind Magnetbänder, da können Sie da ein paar Megabyte unterbringen oder Lochkartenstanzer. Also das ist nicht alles, ist der Computer. Der Computer ist dieser dicke Kasten mit dem Radarschirm, also mit diesem Kathodenradarschirm in der Mitte, der da sehr prominent steht. DEC, also die Firma Digital Equipment Corporation, gegründet von einem MIT-Studenten oder einem MIT-Mitarbeiter, der, wenn Sie sich noch an den Whirlwind erinnern, dieser analoge Flugsimulator, der wiederum eingesetzt wurde, um die Luftraumüberwachung zu steuern, der war aus Röhren zusammengesetzt. Röhren, das sind so große Glühbirnen, so wie in so einem Backofen Glühbirne, das ist eine Röhre. Eine Röhre, ein Bit, wenn Sie so wollen. Damit kann man einmal 0 oder 1 drin speichern. Da können Sie sich ja vorstellen, wie viele Röhren Sie brauchen, um so ein Kilobyte unterzubringen. Was aber Mitte der 40er und in den 50ern kommerzialisiert wurde, waren Transistoren. Das sind so vielleicht fingernagelgroße Bausteine. Und damit sparen Sie enorm viel Platz ein. Und auch die speichern entsprechend ein Bit. Das sind so kleine Schalter, elektrisch laufende Schalter. Und was DEC macht, ist vermarktete frühe Transistorrechner. Deswegen konnten sie aus diesen schrankwandgroßen Rechnern wirklich kühlschrankgroße Rechner machen. Und das war eine Miniaturisierung sagenhaften Ausmaßes. Deswegen sprach man gleich vollmundig von Minicomputern. Man nannte es aber nicht Computer aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil es irgendwie geheim bleiben sollte, was DEC wirklich macht. Also nannte man das Programmed Data Processor und eben auch PDP genannt. Und es gab dann diese Reihe der PDP, hier ist die PDP 1 und das geht dann bis zur PDP 11 hoch als erfolgreichster Minicomputer in den 70er Jahren. Und hier sehen Sie halt die PDP 1, es ist jetzt ein Museumsstück, also so steht die inzwischen im Museum ausgestellt, an denen dann auch die ersten Computerspiele geschrieben wurden. Aber das revolutioniert, das ist im Prinzip das Kennzeichen der 60er Jahre der Computerisierung. Einerseits die immer stärker werdenden Mainframes, zum anderen die Miniaturisierung, die dann auch dazu führt, dass Menschen Zugang zu Computern haben, die nicht in militärischen Forschungseinrichtungen, in wissenschaftlichen Einrichtungen so arbeiten, sondern tatsächlich konnte man davon träumen, so ein Gerät mal zu Hause zu haben. Hier eine andere, eine Frühform für ein paar Akronyme, die Sie lernen können, wenn Sie das interessiert. Ivan Sutherland ist Doktorand am MIT und der entwickelt auf dem TX2, also dem Transistorized Experimental Computer, was eine Transistorfassung des Whirlwinds war. Und die PDP-1 ist eine Kommerzialisierung des TX2. Also das hängt alles, der Whirlwind ist wahrscheinlich der wirkmächtigste Computer der Computergeschichte, weil ganz viel von dem ausgeht. So, und an diesem TX2 entwickelt Ivan Sutherland für seine Doktorarbeit ein Programm, mit dem man in Echtzeit auf einem Monitor, so ein Vektormonitor, der hier eckig aussieht, aber man hat einfach nur, Sie sehen noch den runden Kreis drumherum, das sieht dann ein bisschen anders aus, eher wie ein Fernseher, aber es ist halt doch wieder so ein Rasterschirm, konnte man in Echtzeit mit so einem Grafikstift zeichnen, ein Zeichenprogramm, Sketchpad. Und entwickelt damit aber nebenbei, kann man sagen, die Grundlagen der Human-Computer Interaction, HCI. Also wie kann man eigentlich mit einem Computer anders reden als über Lochkarten? Wir hatten das bei dem Sage ja mal kurz gesehen, wo die Herren da auch schon mit ihren Lichtgriffen saßen, aber hier ist es halt in einer zivilen Anwendung. Eine grafische Benutzeroberfläche, weil es sowas wie eine rudimentäre Menüstruktur gab, also eine GUI, Graphical User Interface. Computer-Aided Design, das ist die Grundlage der Computer unterstützten Fertigung, was man heute selbstverständlich, wenn Sie irgendwas bauen, ob es ein Haus ist oder ein Motor, eine Turbine, das läuft alles an solchen Systemen, die hier von Ivan Sutherland vorweggenommen wurden, und objektorientiertes Programmieren. weil er diese grafischen Elemente wie Objekte behandelt. Also HCI, GUI, CAD, OOP auf dem TX2M, MIT, Massachusetts Institute of Technology. So dröselt sich das dann auf und hinter jedem Akronym steckt eine Geschichte. Deswegen habe ich das mal so geballt untergebracht. Ansonsten müssen Sie so nicht reden. Also das, damit kürzt man ab. Die Bildunterschrift wäre sonst sehr lang geworden. Aber all das entsteht hier 1962, Sketchpad am MIT auf so einem TX2. Und wird, also was Sie hier sehen, ist das erste Grafikdemo. So, hier wird Computergrafik gemacht und das gilt auch als Auslöser der Computergrafik. Es gilt als Auslöser der Computer-Aided Design, als eben Graphical User Interface. All das nimmt hier seinen Anfang in den 60ern in ganz rudimentären Formen. Es gibt einen sehr schönen YouTuber, bei YouTube finden Sie einen sehr schönen Film, in dem so 15 Minuten Sutherland selber erklärt, was er hier eigentlich macht und wie Sie sehen, wie sein System sich so langsam immer größer aufbaut. Aber wir sind ja bei der Medien, so ein bisschen gemischte Medientechnik der 60er. Die Tonbandkassette, Tonbänder waren Aufnahmetechniken, erstmal Kriegstechnik im Zweiten Weltkrieg. Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre gab es sie dann in Form von diesen Tonbändern, die Sie hier auch in der PDP-1 im Hintergrund sehen. Das sind die gleichen Technologien, also auf so einer Kunststofffolie, die mit einer Ferritschicht bedampft ist, kann man magnetisch Informationen speichern. Das war halt sehr groß und sehr mächtig. Da entsteht die elektronische Musik, vielleicht für die Kombinatleute, Anfang der 50er im elektronischen Studio Köln. Als diese Tonbandtechnik zum ersten Mal kommerziell verfügbar wird, entstehen da ganz interessante ästhetische Klangexperimente, indem man Tonbänder schneidet und wieder zusammenklebt und dann mal so mit echt so Samples eigentlich elektronische Musik macht. Stockhausen wird da ganz aktiv. Und was hier 63 Philips anbietet, ist im Grunde genommen eine Miniaturisierung des großen Tonbands in diese Kompaktkassetten. Die kennen Sie noch, haben Sie mal gesagt. Also sie sind wahrscheinlich so die frühen Hörspiele, die hört man auf Kassette. Inzwischen wachsen Generationen von Kindern auf. Also meine zum Beispiel, mein Sohn kennt keine Kassetten. So, der hat das nie gehört. Wir haben gleich CDs oder als die CDs dann alles zerkratzt wurden, MP3s. Also Sie sind jetzt noch Kenner einer Medientechnik, die nächste Generation schon nicht mehr kennen wird. Und das ist halt in den 60ern auch so. Also es verschwinden Medien insofern, als dass sie übernommen werden von anderen. Und die Tonbandkassette wird wichtigstes Speichermedium sein für die Homecomputer in den 80ern. Meine ersten Programme habe ich noch auf solchen Tonbandkassetten abgespeichert. Das unglaublich lange dauert, aber also man hat halt genommen, was man hatte. Und das waren die großen oder die kleinen Brüder von den großen Tonbändern, in denen in den 70ern selbstverständlich Daten abgelegt wurden. In den 60ern verbreitet sich das Farbfernsehen, also in den USA ab 1954 mit NTSC, also es überträgt Farbinformationen, ist aber technisch nicht sehr stabil. Also die Farben driften im Laufe der Zeit und Phase Alternate Line in Europa wird ab 67 in der BRD eingeführt, das sind diese grünen Bereiche, und setzt sich im Rest der Welt durch, die ein bisschen später damit anfangen mit dem Farbfernsehen, aber recht schnell merken, das ist die bessere Technik. Bis auf Frankreich, die haben nämlich ihr eigenes, weil PAL ist halt nicht französisch entwickelt, also entwickeln sie ihr eigenes Verfahren, was dann wiederum in der DDR eingesetzt wird, damit die DDR-Bürger, die schon Westfernsehen empfangen, zumindest kein Bundfernsehen empfangen können. Also man empfängt da nur das Schwarz-Weiß-Signal. Und deswegen, weil es in der DDR eingesetzt wurde, hat sich auch auf ganz Russland ausgebreitet, die Sowjetunion. Deswegen sehen Sie, SECAM ist noch weit verbreitet in sowjetischen Ländern und in den französischen Kolonien, nämlich in mittleren Afrika. Also da sieht man an diesem Diagramm, wo Amerika war in Vietnam, und erraten Sie mal, welches Fernsehformat in Vietnam sich durchgesetzt hat und in Japan. Also man sieht an der Geschichte des Farbfernsehens auch sowas wie eine kolonial und eine politische Geschichte irgendwie des 20. Jahrhunderts, woran man jetzt erstmal gar nicht denkt, aber es gibt Gründe, dass das so geworden ist. Die BRD ist inzwischen halt wieder vereinigt, deswegen wurde selbstverständlich SECAM abgeschafft in der Ex-DDR und das breitete sich dann langsam auf, aber Russland bleibt bei seinem SECAM-Verfahren. Was ganz anders funktioniert, aber wie gesagt, solche technischen Details erspare ich Ihnen jetzt hier, wie die einzelnen Verfahren funktionieren. Setzt sich dann ab Mitte der 50er, Mitte der 60er Jahre durch, ist natürlich nicht nur für Computerspiele relevant, die auf Fernsehern laufen, sondern selbstverständlich auch für Fernsehen und dann später für Kinoadaptionen. Also das ist ein grundlegender Meilenstein in der Mediengeschichte. 1969 geht das ARPANET an den Start. Da habe ich jetzt auch wieder viele Etappen übersprungen. der Wunsch, ein Kommunikationsnetz zwischen Forschungseinrichtungen von Universitäten zu schaffen. Hier sehen Sie die ersten vier Knoten 1969 im Dezember. Die University of California, Los Angeles, von San Francisco, das Stanford Research Institute und die University of Utah. An der hängt eine PDP-10, an den anderen hängt eine Sigma-7, eine IBM 360. Also da hängen die verschiedenen Computer dran und die wiederum kommunizieren mit kleinen, diesen runden Kugeln. Ja, diese runden Kreise, das sind kleine Computer, die sogenannten Interface Message Processors, die von den Herren auf der rechten Seite gebaut wurden und die die Kommunikation der Großrechner übernahmen. Heute ist das das, was TCP/IP als Protokollstack übernimmt. Das waren damals Geräte. Und was hier losgeht, 69, ist das Internet. The Internet. 1969 ist der Startschuss. Und der Grund, einer der Hauptgründe war der Wunsch nach einer zivilen Nutzung von Großrechnern von Unis. Und nicht etwa, wie es manchmal geschrieben steht, um Atombomben zu überstehen, die die Sowjets auf die amerikanische Kommunikationsinfrastruktur schmeißen. Das ist komplex und diese Überlegungen spielten auch eine Rolle. Aber allein die Tatsache, dass hier zunächst mal Universitäten angeschlossen waren und die Militärs später kamen, verweist darauf, dass wir es hier mit einem Projekt zu tun haben, was militärisch finanziert, aber erstmal zivil genutzt wurde. Und vielleicht auf der rechten Seite die von Bolt, Baranek und Newman, die haben die technische Umsetzung gemacht, die haben nicht die Planung, aber die Umsetzung gemacht. Und der Herr da in dem weißen Hemd, der vorne rechts, also der zweite von rechts ist, das ist Will Crowther, der 1974 dann das erste Computer Adventure schreiben wird. Ich habe Ihnen ja gesagt, wenn Sie Computerspiele sich anschauen, historisch, dann kommen Sie an der gesamten Mediengeschichte vorbei und es ist eng verzahnt. Das ist ganz faszinierend, dass sowohl personell als auch technisch an den gleichen Geräten vielleicht die erste E-Mail verschickt wurde und das erste Computerspiel oder das erste Adventure-Spiel geschrieben wird. Und überall taucht das einfach wieder auf. Was sowas auslöst, natürlich vernetzte Computer, auch das habe ich Ihnen ja schon gesagt, also wenn Menschen Technik haben zu kommunizieren, haben sie auch Ideen, was man damit alles machen kann. Albert Robidas schreibt schon 1883 von dem 20. Jahrhundert, in dem sowas wie Teleshopping gibt, aber natürlich auch also E-Commerce und Teleteaching. Und also der hat tolle, wir müssen mal gucken, Albert Robidas, seine Vorstellungen vom 20. Jahrhundert sind Utopien reinsten Wassers, von denen viele, also retrospektiv, also amüsierend, aber man dachte, ja stimmt, also nur läuft es natürlich nicht über das Telefon, sondern über Computer, und die hat Robidas jetzt nicht gedacht. Aber diese Idee, dass die Frau einkaufen gehen kann, während der Schneider ihr die schönen Stoffe zeigt, 80 Jahre später oder 90 Jahre später haben sie die Werbung für einen vernetzten Computer. Das ist ein reiner Prototyp, also das gab es so nicht, so eine Auflösung in Farbe, undenkbar. Aber sie geht jetzt hier shoppen, während der Mann natürlich ernsthaft sich mit Zahlen beschäftigen wird. Also sie nutzt hier, kann ihre Kinder überwachen und er hingegen. Ist klar, ne? Also. Also das ist die Idee, was vernetzte Computer bringen. Die Internet 69. Das war wieder so ein technischer Prototyp, der in dieser Form sich erst 40 Jahre später umsetzen wird. Aber tatsächlich leben wir halt in so einer Welt, aber nicht ganz so. Also es ist so ein bisschen wie so dieser Kubrick-Film 2001, der ja auch so Science-Fiction mit einem Innenarchitekten aus den frühen 70ern kombiniert. Und das ist hier in der Computer, also in der Medienvision sieht das ganz ähnlich aus. 71, wie gesagt, Ray Tomlinson schreibt an dieser PDP-10, PDP-11, 10, egal, also an einer PDP-Maschine, die sich jetzt hier schon deutlich im Gegensatz zum ersten, ne, PDP-1 haben Sie noch im Blick, hier ist die 10er, die ist schon, oder 11er eben, die ist schon viel kleiner geworden, schreibt er die erste E-Mail. Und auch hier in der Idee, okay, ich kündige jetzt mal an, dass eine Datei kommt. Also es war nicht als das Kommunikations-, also ich schmeiße die Briefe raus, sondern mehr, wir kündigen an, dass wir gleich Dateien austauschen, und wie bei den Telegrafen auch hier, die Leute merken, wow, ich kann hier Nachrichten verschicken und ich muss gar keine Datei dazu schicken. Also fingen die an, okay, kommst du heute Abend zum Grillen und morgen soll ein großes Unwetter und achte darauf, dass du deine Kinder gut anziehst. Und dann werden diese ganzen Banalitäten ausgetauscht, natürlich auch, bestimmt gibt es Hochzeiten über E-Mail hier, ist mir nicht überliefert. Aber da werden diese ganzen Banalitäten der menschlichen Kommunikation ausgetauscht, die aber diese sozialen Netze zusammenhalten. also was dann heute WhatsApp und so funktioniert. Und E-Mail, habe ich ja gelernt, ist ja für ihre Generation so das Medium der alten Leute. Also sie nutzen das noch, aber nur für öffentliche Kommunikation und haben intern, haben sie ja ganz andere Netze, die sie viel intensiver nutzen. Sodass auch beim Digitalen, die ersten, die E-Mail nutzen, waren natürlich eine Avantgarde, also ungeahnt. Als wir 1990 E-Mails hatten in unseren Universitäten, war das natürlich so Wahnsinn, dass man auf die Schriftform verzichten konnte, also auf das geschriebene Wort auf dem Papier. Und inzwischen gibt es einfach so eine Generationenablösung, dass man merkt, okay, das ist wie Briefe an Oma, ist jetzt E-Mails an den Professor, das gehört dazu. Man weiß das auch, aber sozusagen seinen Freunden, dann schickt man halt so eine WhatsApp-Nachricht oder eine SMS, weil es schneller und kürzer geht und eben noch formfreier ist als die E-Mails. Aber alles hat seinen Anfang und die E-Mails halt Anfang der 70er. Und auf dem Computer wird dann auch Adventure geschrieben werden. Kulturgeschichtlich tut sich auch einiges in den 50ern, Nachkriegszeit, jetzt, also der Film Noir ist jetzt durch, der amerikanische Markt hat den Krieg einigermaßen aufgearbeitet und kümmert sich jetzt wieder um den Schutz der Jugend. Seduction of the Innocent ist ein sehr wirkmächtiges Werk. The Influence of Comic Books on Today's Youth, hat mal jemand an die Kinder gedacht. Man muss aber auch sagen, dass Comics in dieser Zeit unregulierte Medien waren, sich vor allem an so ein erwachsenes Publikum richten, aber in einer Form, die vermarktet wurde für Kinder. Also es war halt in den normalen Kiosks ersichtlich. Und Tales from the Crypt, also sehr horrorlastige Geschichten oder Clairvoyant mit Gewalt, und also Gewalt gegen Frauen. Und also auf jeden Fall schlechte Rollenmodelle, die da demonstriert wurden. Krimis, Sex and Crime waren halt so die, also Sex weniger in Amerika, aber Crime und Horror waren so die Verkaufsargumente. Können Sie hier auf der Webseite Seduction of the Innocent sehen Sie da mal so die alten Anti-Comic Crusade. Sehen Sie so die alten Cover, was dann so alles lief. Was auch natürlich zensiert werden musste, die frühen Batmans, aber also Gewalt, wo man hinsehen konnte, in allen möglichen Genreformaten. Ich muss mal gucken, ob das hier irgendwo. Nee, sind die alten, wie auch immer. Also da finden Sie ein paar Bildmaterialien. Ich habe Ihnen ja mal zwei Cover hier mitgegeben. Es führt zu einer Selbstbeschränkung der Comics. So ähnlich wie der Hays Code für den Hollywood-Film, wo es dann hieß, keine Gewalt mehr, sowieso keine Obszönitäten und nichts, was mit Moral und Anstand im Widerruf steht, der sich bis in die 70er Jahre gehalten hat. Muss man sagen, der Comic-Code, der hier ab 1954 zur freiwilligen Selbstkontrolle der Comic-Verlage führte, wurde erst 2011 in Ruhestand geschickt. Also da haben die letzten Verlage gesagt, okay, Comic-Code, uns egal. Das bröckelt schon ab den 70ern mit Marvel-Comics, in denen da zum ersten Mal wieder Drogen thematisiert wurden, ich glaube in den Fantastischen Vier. 85, als dann Frank Miller mit seinem Batman sich explizit an ein erwachsenes Publikum richtet, die mit Batman groß geworden sind und nicht mehr Comics für Kinder schreibt, als Comics plötzlich Graphical Novels heißen und aus den Comicläden in die Spezialabteilung der Buchgeschäfte wandern, bricht dann auch diese Idee, dass man keine Themen mehr anspricht, die Kinder gefährden können, weil das Medium sagt, hört zu, die Kinder sind gar nicht unsere Zielgruppe. Die gibt es auch, aber wir müssen einfach auch andere bedienen. Und so der Comic Code ist mal so jetzt nur noch ein Zeichen von übermäßiger Zensur, so ein bisschen wie der Hays Code im Kino, das in den 40er Jahren war. Anfang der 60er kommen die Superheroes von Marvel. Wir haben ja schon Batman, Superman, das fängt ja schon in den 30ern, 40ern an. Fantastic Four, Amazing Fantasy, Spider-Man, The Incredible Hulk, The X-Men. Das ist alles sind so Franchises, die jetzt gerade extrem populär sind, weil Disney's Marvel, also Disney hat ja Marvel gekauft und bringt einen erfolgreichen Film nach dem anderen raus, die auch als Film gut funktionieren. In der Tat war der Unterschied zwischen DC und Marvel Comics, die Marvel Comic Helden waren zerrissene Personen. Also sie waren immer unzufrieden mit ihrer Identität und hatten Probleme, so Spider-Man, der irgendwie auch so ein bisschen Coming of Age, so sein Job und sein Privatleben und sein Superheldenleben unter einen Hut bringen muss. Und Superman, der sagt immer nur, ich habe eine Geheimidentität, um meine Umwelt zu schützen. Aber Superman ist total glatt, er hat überhaupt keinen Charakter. Und es ist unglaublich schwer, einen vernünftigen Superman-Film zu machen oder eine Fernsehserie, weil der, wenn jemand alles kann, dann hat er auch keine echten Probleme und dem muss man immer welche künstlichen schaffen. Aber also er hat vor allem, es gibt die Probleme in dieser Superheldenwelt mit irgendwelchen anderen Alien-Bösewichten, aber die Charaktere haben keine Probleme. Und der Spider-Man, auch die Fantastic Four, der Hulk, Bruce Banner, die haben alle so irgendwie Probleme in ihrem Privatleben, die Marvel entsprechend aufbaut. Also da gibt es eine richtige Charakterentwicklung, wobei so viel entwickelt sich nicht, weil es eine Serie ist und wenn man zu viel entwickelt, dann ist man irgendwann in der Sackgasse. Und da landeten die ja auch und haben ja dann rebootet und gesagt, okay, alles weg, das ganze Universum wird gelöscht, auf Null gesetzt, wir fangen wieder von vorne an. Es gibt zu viele Fans, die uns nachweisen, dass wir aber 72 geschrieben hätten, dass die Kraft daher kommt und jetzt können wir nicht mehr. So ein bisschen wie Star Trek auch. Inzwischen rebooten alle ihre Serien, weil ihre Welten zu groß geworden sind. Ist auch ganz spannend zu sehen, wie sich solche Serienformate überleben und transmedial in verschiedenen anderen Genres, insbesondere Filme, aber auch Computerspielen, übersetzen. Und die Frage ist immer, was wird übersetzt, was wird bewahrt? Das sind solche Fragen, die Sie ja in Ihr Studium mitnehmen können, wenn Sie sich in die Unterhaltungsmedien begeben wollen. Auf der anderen Seite des Pazifiks ist die Entwicklung der Mangas in Japan. Wir haben auch da letztes Mal die Grundzüge gesehen im Anime, also im Zeichentrickfilm. Und der Anime wird jetzt übersetzt in Bildergeschichten, die in Japan, wie ja schon erwähnt, eine lange Tradition haben. Aber Sie haben sowas wie Ribbon no Kishi, also ein Geschichte einer Prinzessin, die sich als Junge verkleiden muss, ganz klar inspiriert, also auch von Tezuka, inspiriert von Disney-Filmen. Nur die Zeichen, also die Bildsprache wird eine andere, was so die großen Augen, die sehr zurückgenommene, also es geht nicht so um eine realistische Darstellung der Gesichter, auch keine realistischen Proportionen, was sich sowohl im Anime als auch im Manga widerspiegelt. Und was Sie hier finden, ist so eine Übersetzung von Filmsprache, von Disney inspirierter Filmsprache in die Manga-Sprache, sodass sich hier Anfang, Mitte und Ende, also in den 50er Jahren Manga als Comic-Format herausbildet, mit den Codes, die dann heute immer noch aufzufinden sind. Und parallel dazu, ab 59, gibt es das Shonen-Magazin, was sich explizit an Jungens richtet, in denen dann solche Mangas wie Tetsujin, was auch immer 28 auf Japanisch heißt, also ich glaube Maschinenmensch, der Metallmann 28, also Tetsu ist Metall, Jin ist dann so der Metallkerl Nummer 28, in dem zum ersten Mal eine Robotergeschichte auftaucht, in der halt so ein Junge so einen dollen, mächtigen Roboter bei sich hat und den Grundstein legen wird für diese Mecha-Geschichten, die auch heute ganz klar auf japanische Geschichten verweisen, in denen man entweder in die Mechas reinklettert oder zumindest irgendwelche Maschinenmenschen neben sich hat. Das gibt es auch im amerikanischen Comic, aber viel stärker im japanischen. Und das sind so Geschichten, Allmachtsfantasien für Jungs, die dann im Shonen-Magazin entsprechend jede Woche sich klar an die Jungs richten. Und für Mädchen gibt es das entsprechend auch. Das teilt sich sehr früh auf. Die Mädchen kriegen dann nur so Prinzessinnen-Stories, die mehr auf soziale Darstellung von sozialen Konstellation ausgerichtet sind und die Jungs kriegen dann ihre Roboter, Superhelden und Maschinen, die dann natürlich zu so einer Klischeisierung des Publikums führen. Also ist man ein Mädchen oder wird man dazu gemacht? Ist also dieser Unterschied zwischen dem biologischen Geschlecht und dem sozialen Geschlecht, was sich hier relativ deutlich auch in Kulturprodukten wiederfindet. Und das, also gerade die Rolle der Frau im Unterhaltungssektor ist ja also sehr faszinierend, auch in den Superhelden, also wie die angezogen sind und wie sie dargestellt werden. Das hat eine ganz lange Geschichte, die eben auch sehr früh ihren Anfang findet. Die Damsel in Distress, die selbstverständlich kein Privileg der Computerspiele ist, sondern sich in allen möglichen Geschichten, die der Unterhaltung dienen, eigentlich seit den Ritterzeiten fortpflanzen als kulturgeschichtliches Phänomen. Hier sehen Sie dann im Trickfilm, auch hier 63, eben so ein Serienformat, was sie dann später im Kimba, dem Weißen Löwen, Heidi, Pinocchio, das sind so frühe Trickfilme, die aus Japan kommen. Amerika setzt eben stärker auf die realistischen Proportionen, im jetzt den jährlichen Disney-Film hier, 63 kommt da gleichzeitig The Sword and the Stone, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, Taran und der Zauberkessel, weiß ich gar nicht. Also diese, so eine Merlin-Geschichte wird da aufgegriffen und von Disney übernommen. Und Europa bleibt lange Zeit im Trickfilmsegment hinten an. Frankreich stürmt da nach vorne, weil Frankreich eine sehr ausgebaute Comickultur hat. Also Frankreich, für Frankreich ist Bande dessinée, also die Bildergeschichten, ein Teil ihrer Kulturgeschichte. Da haben die keine Probleme, während Deutschland ja noch mit seinem Schmutz- und Schund-Problematik sich fragt, wie können wir Kinder davor beschützen. Gibt es in Frankreich zumindest eine lebendige Comickultur, die dann auch 68 in so einen Trickfilm Asterix et Cléopâtre führt. Der ja auch regelmäßig, jetzt wurde er glaube ich mit Depardieu, wurde er auch schon verfilmt, also auch so Real-Life-Verfilmungen erfährt von fragwürdiger cineastischer Qualität. 62 beginnt James-Bond-Franchise so als Auswuchs des Abenteuerfilms. Abenteuer mit Krimi gemischt, so ein ganz eigenes Subgenre, wenn man so will. Und als Kulturphänomen bis heute hat es Bestand, geht glaube ich jetzt in die 27. oder 28. Verfilmung. Sie führen relativ früh ein die Tatsache, dass man die gleiche Figur mit anderen Schauspielern fortführen kann. Also das typische Serienproblem, die Schauspieler altern mit und irgendwann steigen sie aus und dann bricht die Serie ein. James Bond wechselt regelmäßig den Hauptdarsteller oder die Nebencharaktere aus und macht dem Zuschauer klar, es geht immer noch um die gleiche Figur und egal, wer sie gerade inkarniert. Doctor Who wird das ganz ähnlich machen. Und da gibt es also Inkarnationen dieser Serienfigur, die sehr gut funktioniert. Im Comic ist es leichter, da braucht man nur einen anderen Zeichner, der so zeichnen kann wie Disney. Aber so jemand, der aussieht wie Sean Connery, gibt es halt nicht mehr. Der jagt ab 62 Dr. No und wird damit den Abenteuerfilm, so diesen starken Mann, der gegen das Verbrechen der Welt kämpft, so ein Abziehbild schaffen, zahlreiche Parodien, aber auch Nachahmer und selbstverständlich auch in Computerspielen entsprechende Figuren inspirieren. Der Abenteuerfilm selber, Jason und die Argonauten, ist so jetzt ein Beispiel, in dem der Special Effekt besonders hervorgehoben wird. Special Effekt im Vergleich zu Visual Effects ist etwas, was passiert am Set oder mit Miniaturen. Visual Effects im Gegensatz wird am Computer in der Postproduktion gemacht. Hier haben sie in Jason und die Argonauten und dann auch in Sindbad solche Trickkämpfe zwischen dem, also mit Doppelbelichtungen. Sie nehmen erstmal den Jason auf oder den Jason und dann Frame für Frame diese Miniaturen der Skelette und daraus machen sie dann einen spannenden Kampf, wie er halt gegen die Untoten kämpft. Und das bringt den Abenteuerfilm einfach nach vorne und diese Idee, dass man eben nicht nur mit Puppen am Set arbeitet, sondern eben mit allen Tricks, die das Kino zu bieten hat. Seit Méliès ist das ja durch und dass man da weiterarbeitet. Und das wird selbstverständlich später vom Computer übernommen werden. Und das ist so dieser Übergang, man kommt an seine Grenzen, will noch weitere Bildwelten schaffen und da kommt der Computer gerade zu Pass. Der Computer hatte aber nichts erfunden, so im Sinne, boah, endlich können wir das machen. Nee, eben so, schau, was wir jetzt machen können, sondern so, endlich können wir etwas machen, was wir schon immer machen wollten. Science Fiction als Großgenre entwickelt sich weiter und gerade im Kino der 60er Jahre, so The Time Machine von H.G. Wells wird verfilmt. King Kong darf gegen Godzilla antreten, also so ein bisschen Ost gegen West. Ja, aber es ist eine japanische Verfilmung, die halt mit Monstern die Städte verwüsten, immer also irgendwie große Zuneigung dazu empfinden. Und da mal gucken, das ist eigentlich so ein Videospielansatz. Wir haben jetzt diesen starken Affen, der New York verwüstet hat, und wir haben unseren starken Godzilla, der Tokio verwüstet. Wie sähe das eigentlich aus, wenn wir die mal gegeneinander antreten lassen? Die Story spielt keine Rolle, man will aber sehen, so ein bisschen die Parameter, die da aufeinander prallen, wie die sich gegenseitig machen und dann, also Godzilla tritt ja gegen alle anderen auch noch an, Tarantula und Gargantua und so, und das ist eher sowas, wie ob man heute aus diesen Kampfspielen das kennt. Okay, jetzt kann ich endlich mal, oder Super Smash Bros., wie wäre es eigentlich, wenn Zelda gegen Link kämpft? Wie würde das aussehen, wenn jeder seine Spezialkräfte nehmen kann? Und so ein bisschen läuft das hier auch. Fahrenheit 451 nimmt diese Dystopie von Bradbury auf, verfilmt es von Truffaut, in dem also ein Cineast der Nouvelle Vague aus Frankreich sich an das Science-Fiction-Genre macht und einen Klassiker schafft auf seine Art. Und überhaupt ist in den Ende der 60er Jahre die Dystopie steht ganz oben. Also im Prinzip der Gegenentwurf zur Utopie. Wie sieht es eigentlich aus mit also Technisierung, Atombomben, all das bedrückt die Menschen. Der Vietnamkrieg tut sein Übriges. Und die Vorstellung, dass es mit der Menschheit immer weiter bergauf geht, die kommt an ihre Grenzen. Ende der 60er gibt es ja dann einige Unruhen und Planet of the Apes, der Planet der Affen, entwirft halt auch, was passiert aus der Welt, wenn die Menschen sich durch technischen Fortschritt überflüssig machen. Und ist ein Beispiel für eine Menge von solchen Filmen, die sich die Science-Fiction-Frage stellen, was wäre, wenn, unabhängig von den Sachen, die derzeit möglich sind. Und das, also die besseren Science-Fiction-Filme machen das oder sie probieren mal eben sowas aus, auch was wäre, wenn King Kong auf Godzilla trifft. Also solche, das ist so eine Mischung aus Science-Fiction und Fantasy, muss man dazu sagen. Also dieses King Kong vs. Godzilla. Aber das ist auch so eine, also diese andere Richtung, die Science-Fiction gehen wird und auch der Actionfilm, die sogenannten Ziehharmonika-Filme. Es gibt immer ein bisschen Story und dann gibt es lange Actionsequenzen, die aber die Story nicht vorantreiben, aber deswegen die Leute ins Kino gehen. Keiner geht ja für die Story, also wer will, interessiert die Story. Man will aber die Special Effects sehen. Und diese Mischung aus Showcase und Narrativen kennzeichnet das Genre des Science Fiction, vielleicht so High- und Low-Science Fiction, wenn Sie wollen, ähnlich wie in Fantasy. Ein wichtiger Meilenstein 68 Space Odyssey, weil Kubrick Science Fiction zum ersten Mal befreit aus diesen Space Operas, mit diesen mit Buck Rogers und Flash Gordon gekommen sind, also in dem halt irgendwelche Weltraumritter gegen Außerirdische kämpfen. Plötzlich hat man Science Fiction erlebt als die Entdeckung des großen Raums und als wieder auch hier so utopischen Entwurf, aber in einem Film, der ja unglaublich ruhig ist, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, 3 Stunden dauert der und es passiert nicht viel, was viele so, boah, langweilig, raus. Aber wenn Sie sich darauf einlassen und vielleicht auch eine große Leinwand haben, ist das einfach ein fantastisches, cineastisches Erlebnis, was bis heute von den Special Effects glaubwürdige Weltraumszenen liefert. So Kleinigkeiten wie im Weltraum gibt es kein Geräusch. Also es gibt keine, es gibt sowieso keine Schießsequenzen, aber wenn das Raumschiff durch den Weltraum gleitet, dann hören Sie Musik von Johann Strauss, weil klar ist, es gibt hier nichts zu hören, was wir aufnehmen könnten. Alles dreht sich ganz langsam behäbig vor sich hin, damit sowas wie Schwerkraft entsteht, so eine Corioliskraft. Also all das wird ja versucht, realistisch einzufangen und dabei so eine Science-Fiction-Geschichte, die zu einem sehr kryptischen Ende führt, verwoben. Also ein fantastischer Film, der bis heute nichts von seiner Immersionskraft eingebüßt hat, im Gegensatz zu den anderen Science-Fiction-Filmen, wo man immer die Fäden an den UFOs sieht. Hier ist davon nichts zu sehen. Sie haben zum ersten Mal im Science-Fiction das Gefühl, so könnte sich Weltraum anfühlen. So, und hier sehen Sie jetzt mit Andromeda Strain, ich hatte Ihnen das ja angekündigt, die erste Computergrafik in einem Science-Fiction-Film. Also, Computergrafik und Science-Fiction gehört zusammen, weil Computer und Science-Fiction, das waren irgendwie Schwestern. Das können Sie heute schon sehen, was die Zukunft morgen bringt. Und das hier ist zum ersten Mal gerendert mit Vektorgrafik, also ne, so Wireframe-Grafik, farbig allerdings, weil es natürlich nicht in Echtzeit erfolgen muss. So, also das Andromeda Strain wird sonst, das ist sogar das, was ich sagte, der Science-Fiction-Film zeigt Visual Effects, oder jetzt zum ersten Mal Visual Effects, zeigt Special Effects, Visual Effects, oder er zeigt Welten und im besten Fall zeigt er beides. Also ein Zukunftsentwurf, der gleichzeitig klugen Gebrauch von Visual Effects macht und sie nicht nur nutzt, um irgendwie Effekte hervorzurufen. Der wichtigste Meilenstein im Horror, also einer der wichtigen Meilensteine im Horror, ist der Übergang vom Zombie als seelenloses Wesen zu irgendwie, sie sind plötzlich da, ist eher so eine Naturkatastrophe. Aber man befreit die Zombies vom Voodoo-Kult und wirft sie in die Welt und schafft, also George Romero mit Night of the Living Dead, eine Gesellschaftskritik, die sich nicht jedem erschließt. Aber die Zombie-Filme der 60er und 70er ist auch eine Form von Zukunftsvision, in dem Konsumkritik, also die spielen dann auch in den Supermärkten oder in den Einkaufszentren, in toten Städten. Und im Grunde genommen, wie gehen wir mit der Postapokalypse um? Und die guten Zombie-Filme sind nicht über Zombies und auch nicht über irgendwelche Splatter-Effekte, sondern über die Menschen, die die Zombie-Apokalypse überleben und wie die miteinander umgehen und mit der Tatsache umgehen, dass es keine Kultur mehr gibt, die sie zusammenhält. Also welche Regeln schaffen sie? Walking Dead wäre ein schönes Beispiel. Walking Dead bezieht sich ja einerseits auf die marschierenden Toten, andererseits aber auch auf die schon eigentlich lebenden Toten, Überlebenden, die noch marschieren können. Also das ist, wenn Sie Walking Dead kennen, die Zombies sind da zwar irgendwie so ein immer wieder garantierter Plotpoint, aber nicht das, um was es tatsächlich geht. Sie kommen aber reichlich spät. Ich bin eigentlich jetzt gerade fertig. Der Actionfilm mit Bruce Lee schafft genau diese Faszination des gestählten Kampfkörpers. Also sie hatten vorher natürlich Actionsequenzen, aber mehr so Errol Flynn kämpft gegen die Wachen des Königs. Bruce Lee aber kämpft sich durch Heerscharen von Gegnern. Also die Story geht noch weiter zurück. Und wenn Sie mal Bruce Lee-Film oder so einen Kung-Fu-Film aus den 70ern schauen, reine Actionsequenz. Man schaut den wirklich nur, um Bruce Lee dabei zuzuschauen, wie er andere Leute K.O. schlägt. Sehr virtuos. Also es hat sehr viel von Performance, ist auf seine Art ein Klassiker, hat auch, glaube ich, Generationen von jungen Männern geprägt. Ich war zu jung. Ich hatte keine Bruce Lee-Poster in meinem Kinderzimmer, aber ich hätte es haben können, wenn ich 10 Jahre jünger wäre, älter wäre. Das war irgendwie so eine Figur, so ein Superstar. Einfach dadurch, dass er unglaublich gut Kung-Fu konnte. Er war jetzt kein brillanter Schauspieler. Und wird inspirierend sein für die ganzen Kampfspiele dann in den 80ern, so Street Fighter und wie sie alle heißen. Aber hier haben sie erstmal vielleicht Ich muss ja, achso, machen wir noch New Hollywood und dann höre ich mal wieder auf. Die Spielegeschichte nehme ich wieder nächste Woche mit. Irgendwann war es dann New Hollywood mit den Schmonzetten zu viel, also dem alten Hollywood, den Studiofilmen. Auch das haben Sie hoffentlich im Wintersemester schon was davon gehört. Also Studiofilme mit großen Kulissen, Staffagen von Statisten, in denen Sie dann halt so die Bibel nachverfilmen oder Moses, Auszug aus Ägypten oder irgendwie Dr. Chivago. Allein schon in den Titeln schwelgt halt ganz Hollywood mit, aber das verlor sich. In den 60ern war der Hollywood-Studiofilm in der Krise, weil ein Flop die ganze Studios ruinieren konnte. Und junge, aufstrebende Regisseure versuchten sich am sozialkritischen Film. Also in Bonnie und Clyde, Easy Rider, MASH, The Godfather, Taxi Driver, haben sie Regisseure und Schauspieler, die sie bis heute aus Filmen kennen, weil die sagen, Film ist eine Kunstform, da geht es nicht um den bombastischen das bombastische Überwältigungsbild, sondern es geht um die Darstellung von Verhältnissen. Das ist so eine Bewegung, die den Computerspielen noch fehlt, weil die immer noch auf die Überwältigung setzen. Und so sozialkritische Spiele gibt es selten. Aber das ist diese Bewegung, die Kino seit Méliès und Lumière sich bewegt. Filmen wir die Menschen aus der Fabrik oder so, oder filmen wir die Träume? Und hier kippt Hollywood um und erneuert sich mit dem New Hollywood und sagt, wir filmen mal wieder die Menschen. Die Träume, die kamen dann später wieder und das pendelt immer so hin und her. Und bei den Spielen warten wir noch darauf. So, und zum Abschied zeige ich Ihnen noch einen Bruce Lee-Film-Ausschnitt. Bruce Lee, Todeskralle. Auch die Titel allein, die deutsche Übersetzung. Die Todeskralle schlägt wieder zu. Ist einfach, das müssen Sie gesehen haben. Oh, da kämpft er gar nicht. Wo kämpft er denn mal? Das ist auch nicht Bruce Lee. Ich habe ja den ganzen Film. Oh, da, jetzt aber. Das ist großes Kino einfach. Und das ist das, was Henry Jenkins Ziehharmonika-Kino nennen wird. Immer, es gibt diese langen, ausgedehnten Sequenzen ohne narrativen Anteil. Das ist aber das, was Spiele auch ausmachen. Also diese Filme funktionieren wie Spiele. Oder umgekehrt, die Spiele funktionieren wie solche Filme. Jetzt haben Sie alles gesehen, was es zu Bruce Lee zu sagen. Ach so, den halbnackten Oberkörper, den haben wir noch nicht gezeigt. Chuck Norris. Sie haben die Orientalisierung, also das ist der Eastern. Es gibt den Western und das ist der Eastern. Also in der halt so eine Exotisierung auch stattfindet und sich an ein internationales Publikum richtet. Also diese Filme nehmen sich da ernst. Das wird dann später mit Jackie Chan, der ja eher so den Charlie Chaplin der Kung-Fu-Filme macht, also wo es dann irgendwie um so eine komödistische Inszenierung geht. Es gibt natürlich eine eigene Geschichte, die werden wir immer mal so beiläufig verfolgen, wie sich der Eastern entwickelt. Die Spielegeschichte dieser Epoche zeige ich Ihnen dann in der nächsten Woche. Wir sind noch in den 60ern und 70ern, also frühen 70ern. Sie erinnern sich, Kassetten, Buntfernsehen, frühes ARPANET. Zeitgeschichtlich passiert hier einiges, der Vietnamkrieg. Eigentlich habe ich Zeitgeschichte immer rausgenommen, weil das, also ich erkläre Ihnen später nochmal warum, aber jetzt so als Wiederholung gar nicht schlecht. Der Vietnamkrieg, der also von 57 bis 75 andauert und gerade in den 60ern dann zunehmend zu sozialen Verwerfungen in Amerika führt. Einer der Gründe für die 68er-Unruhen ist, die sich ja weltweit ausbreiten. Und natürlich genügend Material für Filme und später auch Spiele liefern wird, allerdings gar nicht als kriegskritische, sondern selbstverständlich kriegsaffirmative Medienprodukte, was die Spiele angeht. Die Filme wiederum werden sowohl, es wird sowohl Apocalypse Now geben, als dann später auch solche Rambo-Verfilmungen, in denen der Vietnamkrieg dann immer wieder gewonnen wird, weil sie haben sich zwar zurückgezogen, aber im Nachhinein gehen sie halt immer wieder rein und retten da irgendwie die Welt. Die Kuba-Krise 62 ist der Zeitpunkt, also in der, weil die Sowjets in Kuba Atomraketen stationieren wollen, und dann sieht man halt, wie weit die oder wie schnell sie dann die Amerikaner erreichen könnten. Und da stand die Welt an der Grenze zu einem atomaren Konflikt. Also die Amerikaner haben es darauf angelegt, die Russen waren sich nicht sicher, ob sie es darauf anlegen wollen. Kuba selber gehört nicht zu den Vereinigten Staaten, liegt aber dann doch in unmittelbarer Nähe. Und es war natürlich eine militärische Provokation, dort die sowjetische Militärpräsenz aufzubauen. Das prägt aber einerseits den Kalten Krieg wird es enorm unterstützt den Kalten Krieg so in seiner, der ist eben kalt, das kommt ja nicht zum Krieg, aber zu seinen ideologischen Versuchen, jeweils die andere Seite zu diffamieren. Das ist ja eine der Auswirkungen des Kalten Kriegs, der dann zu kulturellen Produktionen führt, in der immer die Sowjets sind immer die Bösen in dem amerikanischen Kino und in der amerikanischen Medienproduktion und in den sowjetischen Filmen sind entsprechend der kapitalistische Westen irgendwie die Bedrohung. Und die Kuba-Krise zeugt so ein Lebensgefühl, so dieses, was bis in die späten 80er Jahre selbstverständlich war, dass jederzeit der Atomkrieg ausbrechen kann. Also das war irgendwie eine ausgemachte Sache. Man lernte damit umzugehen, so wie mit anderen Umweltproblematiken auch. Aber es war immer so latent in der Luft, wenn das sich nochmal verschärft, kann es beim nächsten Mal auch hochgehen. Und es war wirklich auch, wenn man das liest in der Zeit, wo dann so jemand einen Befehl bekommt, der möge doch bitte die Bomben zünden, der tut's nicht und dann wird der Befehl auch eine halbe Stunde später wieder rufen. Und hätte dieser Mensch an dieser Stelle nicht gesagt, ich zünde jetzt aber nicht, dann wäre die Welt halt nicht mehr die, in der wir heute leben. Als Gegenbewegung zu den militärischen Bemühungen ergibt sich eben, also zusammen mit dem Zeitalter des Wassermanns und verschiedenen anderen sozialen Veränderungen, also sexuelle Revolution, der Summer of Love, also insbesondere Woodstock, der so eine Jugendkultur hervorbrachte, die eine Zeit lang dachte, sie sei zukunftsweisend. Inzwischen ist sie ja eher so Gegenstand von Spott und Parodie. Also die Hippie-Kultur und die Hippie-Gegenkultur, die sich den ökonomischen Rationalitäten zu entziehen versucht, die auch an Universitäten ganz besonders stark getrieben sind und versuchen auch hier irgendwie das universitäre System aufzubrechen. Auch das hat eine Zeit lang funktioniert, da können Sie sich nur noch in den Geschichten Ihrer Eltern dran erinnern. Also Sie erleben heute eine ganz andere Universität als die, die Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre entstand aus diesem Versuch irgendwie, da müssen gesellschaftliche Themen anders behandelt werden und selbstverständlich ist Universität auch ein Raum, in dem so etwas zu besprechen ist. Und jetzt wieder für die Medienproduktion des Unterhaltungskinos entscheidend die Mondlandung. Die Mondlandung, die einen ganz ungeahnten Boom, also ungeahnt ja nicht, aber doch einen großen Boom an Science-Fiction-Thematiken und Eroberung des Weltraums wieder auslöst. Und damit auch die kommerzielle Verwertung solcher Medienproduktionen. Wir hatten ja einerseits 2001 den Film von Kubrick, der die Space Operas mal kontrastierte, aber mit der Mondlandung entsteht wieder ein größeres Interesse am Weltraum. Also es entstehen dann Kinderbücher, Schulbücher, in denen das ganz sachlich thematisiert wird, aber auch den Boden legt für später dann Filme wie Star Wars, die ihrerseits das Thema Weltraum dann wieder ganz neu interpretieren und eher so als Western-Fantasy-Märchen wahrnehmen. Aber das wird im Prinzip mit der Mondlandung beginnt so ein Grundinteresse daran, dass dann auch Filmstudios sagen, okay, wir finanzieren sowas, was im Weltraum spielt. Man dachte ja mit Buck Rogers, das sei irgendwie vorbei. Aber die Mondlandung hat ja ihr Übriges getan und wird selbstverständlich auch zum Beispiel der Lunar Rover Gegenstand von Computerspielen sein. Also das sind so Blitzlichter auf so ein bisschen, was in der Zeit eine Rolle spielte. Da gibt es noch viel mehr zu sagen. Kulturgeschichte hatten wir, was macht die hier? Kulturgeschichte hatten wir darüber gesprochen. Ich muss das hier mal kurz umziehen. Und was noch fehlte, war die Spielgeschichte dieser Zeit, also der 60er, Anfang der 70er Jahre. Wichtiger Titel, häufig das erste Computerspiel der Welt, also wieder eines der ersten Computerspiele, wir haben ja schon mehrere jetzt getroffen in der Vorlesung, von Steve Russell und Martin Gress und Wayne Witanen, Space War am MIT. Das ist eine PDP, die ich Ihnen ja letzte Woche gezeigt habe, also so einer dieser Mini-Computer. Also Mini heißt nur zwei Kühlschränke groß. Und eines der ersten Software, also der Vorteil dieser Minicomputer im Gegensatz zu diesen Mainframes davor war ein freierer Zugang von Studenten oder von Mitarbeitern. Es wurde nicht mehr ganz so argwöhnisch bewacht, wer da was macht, weil die Rechenzeit so teuer war. Das Gerät stand auch für Experimente zur Verfügung und diese drei Herren setzten sich halt in der Freizeit hin oder in der Zeit, die sie aufbringen konnten und programmierten Space War. Hier sehen Sie mal einen Film auf der linken Seite. Space War, also Sie haben wieder den Radarschirm mit Kathodenstrahlen. Zwei Raumschiffe, die von einer Sonne im Mittel oder so einem Stern in der Mitte angezogen werden. Also es gibt eine permanente Gravitation und sich versuchen, auf dem Weg dann abzuschießen. Und die müssen immer aufpassen, dass sie nicht von den Schüssen des Gegners getroffen werden oder in das Gravitationsfeld der Sonne stürzen. Ansonsten, was auch fabelhaft für die Zeit war, war der Sternenhintergrund. Also es gab zumindest sowas wie ein Hintergrundbild. Also es wurden Bilder, Punkte gemalt, die nicht für das Spiel entscheidend waren, weil man es konnte. Und 1961 ging das an den Start, ging sofort durch alle Unis, die eine PDP-1 hatten. Wurde dann von DEC, also Digital Equipment Corporation, inoffiziell als Demo und als Testsoftware benutzt, weil das die aufwendigste Software war, die auf diesen Computern lief. In Echtzeit mussten da Schwerkrafteinwirkungen berechnet werden. Also im Vergleich zu den ganzen anderen Kalkulationsprogrammen oder Simulationsprogrammen, die sich so viel Zeit nehmen konnten, wie sie wollten, wusste man bei diesem Programm, also man wusste, wie schnell das laufen sollte und dass es in Echtzeit auf die Eingaben reagieren sollte. Also es entstand eine ganze Menge, was moderne Computerspiele ausmacht, aber keine Industrie. Zum einen liegt es daran, dass diese PDP-Geräte doch nur wenigen zur Verfügung standen und zum anderen waren diese Tech Model Railroad Club, also das war eigentlich ein großer Modelleisenbahn-Club. Diese Leute, die waren zu sehr an der Technik interessiert als an der Vermarktung. Das kommt erst 10 Jahre später, als Bill Pitts und Hugh Tuck 1971 die ersten Arcade-Automaten, also diesmal läuft es auf einer PDP 11, soweit ich weiß, da läuft dann so eine Space War-Variante für 10 Cent. Also da wurde Geld eingeworfen und das, also dieser Geldeinwurf, das kommt natürlich aus den Arcades, aus den Flippern und diesen Vergnügungsspielen. Man hat aber die Idee, okay, warum kann man nicht mit den Computerspielen Geld machen? In der Zwischenzeit gab es dann auch so Schach, also es gab verschiedene Tic-Tac-Toes und Nimm-Spiele, aber dieses PDP-Spiel war weit verbreitet und was sie anboten, war auch nicht die Software. Die Software gab es kostenlos, die verbreitete sich über das junge ARPANET. Was aber zugänglich wurde, war eben so eine Konsole mit Steuerknüppeln, sodass man einen Zugriff auf diese PDP-Rechner hat und damit dann Space War spielen konnte. Und das kann man als so mal wieder erstes Arcade-Computerspiel sehen, was tatsächlich auch vermarktet wurde. Allerdings nur auf dem Campus, weil natürlich auch die PDP 11 stand jetzt nicht überall rum. Und dann gab es Urheberrechtsprobleme, als man gesehen hat, okay, da verdient jemand Geld mit unserem Spiel, das war dann auch nicht so gut, aber es ist auf jeden Fall der Versuch, Galaxy Game ist der Versuch, in die Arcades zu kommen oder Arcade-ähnliche Computerspiele zu schaffen. Nolan Bushnell wird es dann 1971 mit dem jetzt offiziellen Computer Space schaffen. Auch hier achten Sie wieder auf die Bildsprache, auch hier wieder Frauen in Unterwäsche, jetzt hier sieht man noch, hat sie noch irgendwas halb durchsichtiges drüber. Frühe 70er Jahre bewirbt ein Computerspiel. Wenn Sie Soylent Green, den Film kennen, da taucht dieses Spiel auch mal auf. Also das ist die Zukunft der Unterhaltung. Wir können uns das auch mal anschauen, Computer Space. Hier gibt es einen Simulator, ich glaube gibt es auch online einen. Hier ist der Installer, nein, müssen wir in die Videosektion gehen. Hier ist der Ausschnitt aus Soylent Green. Sie haben hier einen viel stärkeren Hintergrund, ist eine ganz merkwürdige Steuerung und Sie müssen auch hier wieder ein Raumschiff, also diesmal ist es alleine ein Raumschiff steuern, was halt, also jedes Mal gegen einen computergesteuerten Gegner antritt. Ich wundere mich, dass ich gar keinen Ton habe, ich habe auch kein Bild. Aber es kann sein, dass in diesem Film überhaupt kein Ton drin ist. Also ein richtig spannendes Spiel ist es nun nicht, aus heutiger Sicht, aber Sie sehen auch hier, die Darstellung ist halt so in Punktform, also es ist so eine früher Vektorgrafik, Nur halt nicht mit Linien, sondern mit Punkten. Und dann haben sie dieses, sie steuern dieses Raumschiff und müssen dann die gegnerischen UFOs abschießen. War ein Achtungserfolg in seiner Zeit, muss man so sagen. Aber jetzt kommerziell noch nicht so weit verbreitet, weil die Anlage insgesamt sehr teuer war. Also Computer Space ist ein tolles Designobjekt, ein Designmöbel, aber als Spiel funktioniert es nicht sehr gut und so ein richtig großer Erfolg kam nicht. Das kam erst später. Nolan Bushnell selber wird 72 oder 71, ich glaube schon, die Firma Atari gründen. Und Atari wiederum ist ein Name, der Ihnen ein Begriff sein sollte, weil Atari die Computerspiele der 70er und dann auch der 80er doch wesentlich dominiert, ehe sie dann irgendwie furios untergingen. Ein anderes Spiel, was zeigt, dass Computerspiele gar nicht so unbedingt als Unterhaltungsprodukte gesehen wurden oder nur als Arcade-Space-Shooter, sondern es sehr stark davon abhing, in welchen Kontext man das stellte. Also Arcade-Spiele war klar, Arcade, da geht es darum, den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen mit kurzfristiger, kontextfreier Unterhaltung. Ähnlich wie Flipper und eben diese anderen Spiele. Aber Computer selber waren ja noch nicht so weit verbreitet, dass man überall sagt, ja, stellen wir mal schnell einen Computer hin. Computer standen halt an Hochschulen, dann zunehmend auch an Schulen, dass man mal so einen Computer hatte, damit die Schüler das irgendwie kennenlernen. Und hier entstand dann The Oregon Trail. Und The Oregon Trail ist ein Simulator der Besiedlung des Westens entlang dieser Oregon-Route. Und Sie können, das ist ein reines Textspiel ursprünglich, es wird dann später, wird es, hier sehen Sie Westworld, genau. Hier sehen Sie, hier können Sie es spielen online und die Grafik gibt es nicht. Und jetzt können Sie sagen, was wollen Sie kaufen, wie viele Ochsen wollen Sie kaufen, wie viel Essen kaufen Sie, wie viel Munition, Kleidung, Medizin und Reparatur, also hier Ersatzteile. Sie haben eine bestimmte Anzahl an Geld, hier $350, müssen das ausgeben und dann fahren Sie los. Haben vier Leute dabei und wollen, na, choose a new character, genau, können Sie wieder von vorne anfangen. Also Sie können wieder der Banker sein, kriegen Sie mehr Geld, der Farmer, der ist einfach robuster, der heilt schneller und ein alter Soldat, der hat noch weniger Geld, aber der kann schneller jagen und schießen. Also der kann sich gegen Indianerangriffe und verteidigen und unterwegs Essen jagen. Dafür haben Sie weniger Startgeld. Also fangen Sie an und wenn Sie den Soldier sind, dann haben Sie halt das Geld, was Sie ausgeben können. Und dann fahren Sie los und das Spiel sagt immer, okay, du bist jetzt noch 300 Meilen vom nächsten Wasserloch entfernt, was willst du machen? Willst du essen? Willst du jagen? Willst du schlafen? Und du bist an Ruhe erkrankt. Also alle sterben immer an der Ruhe in diesem Spiel. Oder an der Verletzung vom letzten Überfall. Das ist ein beinhartes Spiel. Also Sie werden Mühe haben, vom irgendwie den Weg entlang zu überleben. Und viele sagen, alles, was sie über die Besiedlung des Westens gelernt haben, haben sie aus diesem Spiel, Oregon Trail, weil das eben so diese Systemdynamik darstellt. Man denkt, am Anfang ist man auch guter Dinge. In jeder Stadt kauft man irgendwie ein paar Sachen ein und denkt, ja, komme ich problemlos durch. Aber spätestens, wenn die Ersten wieder in Ruhe erkranken oder es gab mal eine ganze Sequenz lang, dann jagen sie halt nichts. Oder in der Nacht gab es Indianerüberfälle, die ihnen ihr Wasservorräte zerschossen haben und einen ihrer Mitspieler verletzt. Dann sehen Sie, wie mühsam dieser Weg war. So, und das ist so ein typisches, heute sagt man Serious Game, ein Lernspiel, weil anhand dieses Spiels danach im Unterricht über diese Oregon-Route gesprochen wird. Das ist Teil der amerikanischen Geschichte. Das funktioniert auch heute noch gut als Spiel, muss man sagen. Wir haben das hier mal gespielt, so, gibt's so inzwischen, also es, das gibt es bis heute auf allen möglichen Plattformen. Da gibt es grafische Varianten mit so kleinen Schießsequenzen, da müssen Sie wirklich mit also einem Mini-Shooter auf die Jagd gehen und dann wirklich auch die Tiere treffen. Aber vor allem diese Verwaltung von Ressourcen, zu sehen, wie wenig Geld man hat und wie schnell das Geld wegfließt und das Geld auf der Route überhaupt nichts bringt. Das bringt nur das, was man an Medizin und Ersatzteilen dabei hat. Und wenn einem dann der Wagenkarren bricht, dann steht man halt da und verhungert. Wenn man Pech hat, dass keiner vorbeikommt, der zufällig ein Ersatzteil dabei hat. Und solche Dinge, das lernt man im Spiel und immer in neuen Spielen. Das erzählt halt keine eine Geschichte, sondern jeder Spieler hat ganz viele Geschichten zu erzählen am Ende dieses Spiels. Und das war die Vorstellung, das können auch Computerspiele sein. Und das ist die Frage, ist es ein Spiel oder ist es eine Simulation? Aber diese Vorstellung, Computerspiele als reines Unterhaltungsprodukt zu sehen, wurde schon sehr früh, also war die überhaupt nie vorhanden und das hat sich dann eine Zeit lang durch die Arcades sehr dominant dargestellt. Aber heute durch die Diskussion Lernspiele, Serious Games, hat man eine lange Tradition, auf die man zurückgreifen kann. So, und dann gibt es 72, das ist so der Übergangszeitpunkt zur heutigen Vorlesung, der Übergang von der im Grunde experimentellen Phase zur kommerziellen Phase. 72 wird sowohl der erste Arcade-Automat sich richtig durchsetzen, Pong, als dann auch die erste Spielekonsole, die schon seit Ende der 60er Jahre von Ralph Baer konzeptionell vorbereitet wird. Sie sehen hier die Brown Box, die steht jetzt im Museum aus, ist ein ganz einfaches Bildschirmspiel. Hier sehen Sie so eine Tennis-Version. Beide Spieler haben diesen diesen Controller in der Hand, einen recht klobigen Kasten, und steuern jeweils diese Quadrate links und rechts. Und in der Mitte fliegt dann so ein Ball hin und her. Den Ball können Sie auch noch steuern, also Sie können sogar den Mitspieler ärgern. Sie können die Spielfigur frei bewegen, links, rechts, oben, unten, weil Sie X- und Y-Koordinaten einstellen können. Und der Strich in der Mitte ist eine aufgeklebte Folie. Also die Magnavox Odyssey, muss man dazu sagen, Magnavox Odyssey, da gibt es interessanterweise zu wenig Tests, Commercials and Televisions. Achso, jetzt haben wir gar keinen Ton, ne? Das ist interessant. Mal gucken, ob ich da was für Sie tun kann. Kommt gleich wieder, hoffentlich. Also Sie können Ton oder Bild haben. Okay, wir fangen mal an. Also hier sehen Sie Pong, hier sehen Sie Fake Gamer, auch das gehört zur Werbung dazu. Also Sie steuern immer nur diese Leuchtbalken und alles andere sind Folien, damit Sie sowas wie Grafik haben, das die Odyssey gar nicht konnte, sind Folien, die Sie auf den Fernsehbildschirm kleben. Und zum Teil haben Sie noch so Regeln, Sie haben ein Rennspiel, da müssen Sie so einen Parcours entlang fahren, aber das hat überhaupt keine Kollisionserkennung mit der Folie. Oder hier müssen Sie den richtigen Bundesstaat finden. Da entscheidet dann der Mitspieler, ob die Regeln eingehalten wurden. Das ist so ein bisschen wie in Gesellschaft, so ein Brettspiel, so ein Rennspiel, Sie würfeln, dann können Sie ja auch sagen, ich habe eine 3, aber ich gehe mal 5 vor. Und dann sagt der Mitspieler, das ist geschummelt. Und aus dieser Idee des Gesellschaftsspiels kommt das Computer, also im Prinzip ist es ein Analogcomputer, wenn Sie so wollen, also es ist ein reines analoge Schaltkreise, auf denen das basiert. Aber es braucht auch noch den Mitspieler zur Einhaltung der Regeln. Heutzutage übernimmt das ja alles der Computer. Sie können überhaupt nicht in einem Rennspiel sagen, okay, ich schneide mal kurz diese Kurve ab und fahre dann ein bisschen schneller, weil Sie dann entweder gegen eine unsichtbare Wand fahren oder das Auto explodiert. Also Regeln funktionierten damals noch anders als sehr viel später. Und auch das, klar, also Kinder bitte machen Lernspiele, Educational Experience, da müssen sie irgendwie Körperteile bezeichnen. Und er kriegt ein Gewehr, das ist nämlich auch noch so ein Lichtgewehr. Auch das ist heute undenkbar, dass solche Controller mitgeliefert werden, wo man richtig realistisch schießen lernt. Stell dir mal vor, was für eine Diskussion ist. Kinder können dann auf irgendwie Gegenstände schießen. Ja. So, aber Sie können sich vorstellen, dass in dieser Zeit, also das war schon ein Hit, dass man mit dem Fernseher plötzlich echt interagieren konnte und nicht nur per Telefon irgendeinen Moderator anrufen, sondern richtig mit dem Fernseher zusammen so Familienspiele machen kann. Es war auch klar, der Aufstellort ist das Wohnzimmer. Das ist eine ganz andere dispositive Struktur als die Arcades. Da ist der Aufsteller halt die Penny Arcade oder dann später die Cafés und Kneipen. So eine Konsole gehört ins Wohnzimmer, wo der Fernseher steht. Und damit geht es auch eine Konkurrenz einher. Was machen wir eigentlich mit der gemeinsamen Bildschirmzeit? Gucken wir ein Spiel schon im Fernsehen an oder spielen wir gemeinsam ein Spiel am Fernseher? So, und hier sehen Sie nochmal den Prototypen in Deutschland zum Spielen, zum Lernen. Das elektronische Fernsehspiel für die ganze Familie. Für nur 298 D-Mark wurde das in den 70er Jahren angeboten, inklusive dieser Shooting Gallery, also diesem Lichtgewehr.